16. Kapitel. Vor zwei Nächten hatte Lynette das erschreckende Geräusch wieder gehört. Vom Fenster ihres Zimmergefängnisses beobachtete sie die Lichter des Hubschraubers, der sich auf den Farmhof senkte. »Sie holen Eddie«, schoss es ihr durch den Kopf. Sie eilte hinüber und traf im Zimmer des bewusstlosen Jennifer, doch die schüttelte den Kopf. Kein Transport, kein Arzt. Und noch immer keine Antwort aus dem Dorf ihres Vaters. Lynette ließ sich schluchzend auf den Hocker sinken. Die Krankenschwester beendete still ihre Arbeit. Sie hatte nach Anbruch der Dunkelheit Eddingtons Brustwickel erneuert und ihn für die Nacht versorgt. Nun trat sie an das Fenster. Für sie war das Eintreffen des Helikopters zu dieser späten Stunde kein besonderes Ereignis. Es war gewöhnlich verbunden mit mehr Arbeit. Aber diesmal war da keine Trage, wie sie sonst so oft aus der Maschine gehoben wurde. Der Hubschrauber stand mit dröhnenden Rotoren und geöffneter Luke. Niemand stieg aus. Stattdessen erkannte sie die untersetzte Figur des Gouverneurs, der, begleitet von seinem Bodyguard, vom Farmhaus hinübereilte. »Lynette«, rief sie gegen den Lärm anschreiend, »er wird abgeholt!« »Was bedeutet das?« fragte die aufspringende Freundin. Jennifer legte ihr am Fenster den Arm um die Schulter. Sie hatte zusammen mit Lynette seit zwei Tagen auf eine Erwiderung des Trommelsignals gehofft, und sie wusste, dass es mit dem verwundeten Ranger zu Ende gehen würde, wenn er nicht in den nächsten 24 Stunden ärztliche Hilfe erhielt. Das bedeutet, die Sicherheitsmaßnahmen werden lascher. Jedes Mal, wenn er die Farm verlässt, manchmal für Wochen, fangen sie an zu trinken. Manchmal holen sie sich auch Mädchen aus dem Kral. Sie haben es am Anfang auch mit mir versucht. Lynette erschauerte. Dann schaute sie Jennifer an. »Hätten wir eine Chance, mit ihm zu fliehen?« Sie wies auf Eddington. »Wir beide? Vielleicht. Mit ihm? Ohne Fahrzeug? Nein.« Die beiden Frauen hielten sich die Ohren zu, als die Maschine draußen abhob. Nach wenigen Minuten war das Dröhnen verklungen. Die Maschine war nach Süden abgedreht in Richtung Hauptstadt. Jennifer öffnete nach weiteren 10 Minuten die Tür. Der Sessel unterhalb der Balustrade war leer. Sie nahm die Petroleumleuchte und bedeutete Lynette, ihr leise zu folgen. Zum ersten Mal seit ihrem Verhör durch den Gouverneur benutzte Lynette, sich dicht an Jennifer haltend, die Treppe, die hinunter ins Erdgeschoss führte. Die Krankenschwester verharrte einen Moment und schlich dann zur Eingangstür. Sie fand sie verschlossen. »Das habe ich mir gedacht«, flüsterte sie. »Der Wächter hat die Tür von außen verriegelt. Wahrscheinlich ist er mit seinen Kumpeln hinüber in den Kral.« Sie blickte auf die Leuchte in ihrer Hand. »Wir dürfen mit dieser Lampe nicht im Haus herumwandern. Es könnte Ihnen auffallen.« Lynette nahm Jennifer an der Hand und zog sie die Treppe hinauf. »Wir lassen sie in meinem Zimmer.« Dort kam ihr eine weitere Idee. Aufgeregt fragte sie, »Das Funkgerät. Jennifer, ich sah in seinem Büro ein Funkgerät.« Jennifer setzte sich auf das Bett. »Es funktioniert nur, wenn der Generator angeworfen ist«, sagte sie, und sie fühlte, wie sie der Mut verließ. Schweigsam saßen sie sich gegenüber, als aus weiter Ferne die Trommel ertönte. Lynette sprang zum Fenster und selbst Jennifer erkannte den Code. Das gleiche Signal, das vor mehr als 48 Stunden drüben im Kral immer wieder nach Jennifers Anweisung getrommelt worden war, nur waren die beiden Teile ausgetauscht. Es war die Antwort des Vaters, der den Trommelcode für Lynettes Namen an den Anfang gesetzt hatte. Lynette kniete am Fenster und weinte. Jennifer trat zu ihr und sagte leise, »Trommeln brauchen keinen Strom, nicht wahr?« Dann nahm sie Lynette in ihre Arme. Die Krankenschwester hatte einen Bleistift und ein Stück Papier besorgt und Lynette blickte ratlos auf die notierte Strichfolge. Doch es half ihr nicht weiter. Nach 10 Minuten war das vertraute Signal abgebrochen. Unmittelbar darauf hatte ein neues eingesetzt. Erwartungsvoll hatte die Freundin sie angeschaut, aber Lynette hatte nach einer Weile mit den Schultern gezuckt. »Was will dein Vater dir sagen?« wollte Jennifer wissen. »Ich weiß es doch nicht«, hatte Lynette geantwortet, und Panik schwang in ihrer Stimme. Nach weiteren 20 Minuten verstummte die Trommel. Lynette hielt die Augen geschlossen. »Ich erinnere mich nicht«, sagte sie jetzt verzweifelt, »irgendetwas, das ich wahrscheinlich als Kind gehört habe. Es ist so lange her, Jennifer.« Die Krankenschwester schaute durch das Fenster in die Nacht. Dann stand sie entschlossen auf. »Ich werde versuchen, in den Kral zu kommen. Warte!« Und Lynette blieb allein. Sie legte sich auf das Bett, die Augen nach wie vor geschlossen, beide Fäuste an die Schläfen gepresst. So fand ihre Freundin sie, als sie wenig später leise mit einer alten Frau das Zimmer betrat. Die Alte verharrte, beide lauschten auf den Atem. Lynette war in dieser erstarrten Haltung eingeschlafen. Auf Schona murmelte die Alte, »Ihr Geist ist auf Suche gegangen, das ist gut. So kann ich ihr vielleicht helfen.« Während Jennifer sich in einer Ecke an die Wand hockte, wickelte die alte Frau aus einem Tuch eine kleine Schale. Mit einem Streichholz entzündete sie einen trockenen Kräuterzweig. Als er knisternd brannte, legte sie ihn in die Schale und häufte kleine Harzbrocken darauf. Schon nach wenigen Augenblicken füllte sich der Raum mit einem für Jennifer beklemmend aromatischen Rauch. Sie blickte auf ihre Armbanduhr. Es war fast 9. Voller Hoffnung beobachtete sie nun das Nanga-Medium, das sie herbeigeholt hatte, um Lynette zu helfen, sich zu erinnern, beobachtete die alte Frau bei dem Versuch, sich selber in Trance zu versetzen. Auf dem Boden, vor Lynettes Bett hockend, beide Hände an den Hüften der Freundin, wiegte sich die Alte zum Singsang eines Jennifer unverständlichen Liedes. Der Rauch des Harzes, das Feuer, die Stimme, die Trommel. Das Mädchen schmiegte sich an ihren Bruder und blickte ängstlich auf das runzlige Gesicht der Alten, die vor dem Halbkreis der Kinder am Feuer saß und mit eintöniger Stimme zum Rhythmus der Trommel sang. Es war erneut eine Rückkehr in ihre Kindheit, in die langen Abende, da Lynette, die Kleinste unter ihren Freunden und Geschwistern, zum ersten Mal eingeführt wurde in die Geschichte ihres Volkes, erzählt von der alten Weisen des Dorfes in jahrhundertealten Gesängen, begleitet von der Talking Drum, der sprechenden Trommel. Voller Entsetzen vernahm die kleine Lynette den Klang des Instruments, das die Erzählung vom Kampf ums Überleben so lebendig, so eindringlich begleitete. Das erste Auftauchen der Fremden mit Bärten und weißer Haut hoch zu Ross, ihre Frauen und Kinder unter Planen auf hölzernen Wagen mit riesigen Speichenrädern, gezogen von Ochsen in 10 Reihen. Da war das Halleluja der frommen Gesänge, angeführt von dem Mann mit dem Kreuz auf der Brust. Und dann, später, das donnernde Feuer aus Pulverstöcken, das die schwarzen Männer, Frauen und Kinder fällte wie der Blitz aus grauen Wolken. Lynette duckte sich in den Schoß des Bruders, aus dem sie erst hervorkroch, als die Trommel und der Gesang von der Wende kündete. Aus dem Busch hatten die Geflüchteten beobachtet, wie sich bei Einbruch der Nacht die Weißen im Kreis ihrer Wagenburg verschanzten. Die Vorväter hatten Rat gehalten unter den Überlebenden und ihre Weisen in der heiligen Zeremonie befragt. Nun folgten sie dem von den Ahnen eingeholten Ratschlag, und sie taten sich mit den Tieren in der Wildnis zusammen, denen sie zuvor das vorgeschriebene Opfer darbrachten. In der zweiten Hälfte der Nacht trieben sie mit Fackeln und Trommeln die Herden der Elefanten und Büffel der Kudus und Nashörner gegen das Lager der Eindringlinge. Und die Trommel hämmerte den lauschenden Kindern das Signal des Triumphes in die Ohren. Schweißgebadet erwachte Lynette und mit ihr die alte Nanga aus der Trance, die beide entrückt hatte in eine von archaischen Mächten beherrschte Sphäre afrikanischer Spiritualität, die der erwachsene Lynette in ihrer großen Not aus der Vergangenheit eingeholt hatte und der sie, wie sie nun endgültig erfahren hatte, in Wirklichkeit nie ganz entronnen war. Sie schaute Jennifer in die Augen, die sie erwartungsvoll ansah. Sie erkannte in diesen Augen ein Vertrauen, das sie mit neuem Mut erfüllte. Lynette erhob sich vom Bett und fiel vor der alten Frau auf die Knie. In die Hände klatschend beugte sie ihren Kopf über den Schoß der Alten. »Dank deiner Hilfe weiß ich nun, was uns bevorsteht. Ambuya, ich bitte dich, in deinen Kral zurückzukehren und durch die Männer Vorkehrungen zum Schutz ihrer Familien treffen zu lassen. Sie müssen Gruben ausheben und sich in ihnen verstecken, verstehst du mich?« »Ich habe gesehen, was du gesehen hast«, antwortete die Alte und wandte sich zur Tür. »Wir haben wenig Zeit, nicht wahr?« Nachdem Jennifer aus dem Kral zurückgekehrt war, hatte Lynette ihr das Trommelsignal gedeutet und sich von der Krankenschwester erklären lassen, mit welchen Vorkehrungen die Farm während der Abwesenheit des Gouverneurs gewöhnlich gesichert war. Es gab zwei Wachtürme, auf die sich nachts die Posten zurückzogen. Das ließ den beiden Frauen die Möglichkeit, sich weitgehend unbemerkt zwischen den Gebäuden zu bewegen. Jennifer hatte ein Geschenk des Gouverneurs aus besseren Zeiten genutzt, um, auf ihrem Weg zum Kral, das verschlossene Haus geräuschlos zu verlassen. Der herausgebrochene Diamant des Ringes, den sie seit 3 Jahren nicht mehr getragen hatte, war ihr behilflich gewesen, ein handbreites Loch in das Fensterglas der Tür zu schneiden, um den Außenriegel zu erreichen. Dann übernahm Lynette die Initiative. Sie führte die Freundin zu der verrotteten Garage auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes. »Aber die Wände sind ja schon zum Teil eingefallen«, flüsterte Jennifer und schüttelte den Kopf. »Warte«, Lynette räumte die Reste der Tür beiseite. »Sieh, hier.« Sie wies auf den mit Gerümpel bedeckten Boden. Vor ihren Füßen öffnete sich das dunkle Loch des aufgegebenen Reparaturschachtes, auf dessen Grund die Überbleibsel von so manchem Ölwechsel glänzten. Es hat immerhin den Vorteil, dass das Öl Ratten davor abgehalten haben dürfte, hier zu nisten. Lynette knuffte die Freundin in die Seite. Nicht nur geistig, sondern auch körperlich fit schien sie von der seltsamen Reise hinter den Horizont ihres Bewusstseins zurückgekehrt zu sein, in eine Wirklichkeit, die sie nun wieder mit klaren Sinnen wahrnahm und mit Umsicht zu organisieren begann. 30 Minuten später hatten beide den bewusstlosen, auf eine Trage geschnallten Ranger durch das Fenster gehoben und mit Matratzen komfortabel abgesichert in der Grube untergebracht. Lynette hatte anschließend aus der Küche Wasser, Früchte und einen Schinken herbeigeschafft. Jennifer kam mit ihrer Medizintasche und einem in Plastik verpackten Bündel frischer Mullbinden zurück. So warteten die beiden Freundinnen, aneinander gedrängt, in der stinkenden Grube auf die zweite Hälfte der Nacht. Jennifer schreckte hoch und stieß sich den Kopf mit voller Wucht an einem quer über der Schachtöffnung liegenden Eisenträger. Ihr Schmerzschrei riss ab, dann sank sie der Freundin bewusstlos in den Schoß. Sofort fühlte Lynette nach der Halsschlagader. Als sie den Puls spürte, bettete sie die vorübergehend Ohnmächtige auf die Seite und reckte ihrerseits den Kopf aus dem Schacht. Dann versuchte sie, die Uhrzeit zu erkennen. Die Leuchtzeiger ihrer Armbanduhr zeigten auf 2. Rund um das Farmgelände schien die Hölle losgebrochen zu sein. In dem ohrenbetäubenden Lärm herrschte das sich rasch nähernde Trompeten einer wild gewordenen Elefantenherde vor, die in diesem Moment, etwa 300 Meter entfernt, auf breiter Front einen Palisadenzaun niedertrampelte. Fackelschein hinter ihnen ließ ihre massigen Leiber als vielfach vergrößerte Schattenphantome erscheinen. Das grelle Trommeln aus dem nahen Busch wurde durch eine hektische Maschinengewehrsalve von einem der Wachttürme übertönt, die abriss, als seine Pfosten unter dem Anprall der Kolosse knickten. Lynette sperrte den Mund auf, aber der Schrei blieb ihr im Halse stecken. Ziegelsteine prasselten plötzlich in die Grube. Sie riss eine Matratze über sich und Jennifer. Doch bevor sie den Kopf wegduckte, sah sie die dunklen Leiber einer Büffelherde, die, aus anderer Richtung heranpreschend, die morschen Mauern der Garage wegfegten. Eines der Tiere rutschte aus. Sein Schädel mit der mächtigen Hörnerbewehrung wurde krachend vom selben Eisenträger gestoppt, an den sich Jennifer den Kopf gestoßen hatte. Nur wenige Zentimeter vor Lynettes angstvoll aufgerissenen Augen löste sich der Büffelkopf von dem verbogenen Träger. Dann befreite sich das gewaltige Tier, auf den Vorderbeinen kniend, aus der unbequemen Lage, drehte um 180 Grad und stürmte der Herde nach in die Falle des Innenhofkarrees. Unter ihrem panikhaften Anprall krachte die Vorderfront des Farmhauses zusammen. Die Petroleumlampe, die die beiden Frauen im offenen Fenster neben der Tür stehen gelassen hatten, fiel splitternd nach innen auf die Holzdielen. Eine Stichflamme, die rasch um sich fraß, und immer heller flackernde Flammen beleuchteten das Inferno. Benommen von dem Zusammenprall mit der brechenden Steinmauer machte die Herde kehrt, doch sah sie sich nun konfrontiert mit den heranstampfenden Elefanten. Im Kreis um den Innenhof rasend brachten die Büffel das gesamte Werkstattgebäude zum Einsturz, über dessen Trümmer fand die Herde schließlich Raum zur Flucht. Lynette vergewisserte sich, dass die Matratzen über Eddingtons Trage dem Ziegelregen standgehalten hatten. Jennifer erwachte aus der Ohnmacht und rappelte sich auf.
»Was ist passiert?« stöhnte sie.
Lynette wies auf den eingedellten Eisenträger. »Das war dein Kopf«, sagte sie grinsend. Mit der einen Hand an ihrer Stirn, mit der anderen ungläubig das verbogene Eisen betastend, starrte Jennifer jetzt über den Rand der Grube auf die brennenden Trümmer des verwüsteten Farmhofes, an dessen Ende soeben hektisch wackelnde Elefantenhintern in der Dunkelheit entschwanden.
»Mein Gott!«
Lynette legte ihr den Arm um die bebenden Schultern.
»Ist es nicht wie die Rache der Wildnis an diesem Außenposten der sogenannten Zivilisation?«